Medizin und Menschen. Der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast, den wir hier zusammen mit dem Leopoldina Krankenhaus bei Primaton haben. Und heute kommen wir an ein Thema, das ist vielleicht mit das Spannendste bisher, habe ich mir überlegt. Es geht um die zentrale Notaufnahme im Leopoldina Krankenhaus. Also so ein bisschen so dieses Emergency Room Feeling. Ob das wirklich so ist, das werden wir gleich hören von Dr. Med. Andreas Fischbach, er ist Chefarzt der zentralen Notaufnahme. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin ja so ein bisschen besorgt gewesen schon im Vorfeld, ob jetzt es ein Problem gibt in der zentralen Notaufnahme, wenn der Chef nicht da ist, oder läuft alles?
Na gut, das Ziel muss sein, dass es auch so läuft, auch wenn der Chef nicht da ist.
Aber das ist ja wirklich die Abteilung, die endgültig 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag verfügbar sein muss.
Absolut, wie eine Feuerwache letzten Endes.
Das heißt, Sie haben auch schon Weihnachtsfeste verbracht in Notaufnahmen?
Ja, ich mache das ja schon relativ lange. Ich habe viele Weihnachtsfeste und viele Silvesterabende in Notaufnahmen verbracht, ja.
Ist das Ganze jetzt so eine Geschichte, die wirklich so, wie man es kennt, so mit Emergency Room vergleichbar ist? Also,
naja gut, in Emergency Room werden natürlich die Dinge gezeigt, die besonders spektakulär sind. Also brenzliche klinische Situationen, die kommen natürlich bei uns auch vor. Aber in aller Regel ist es so, dass die meisten Notfälle doch mit zwar zeitkritisch abgearbeitet werden müssen, aber man sich doch ein bisschen mehr Zeit lassen kann, als wenn es jetzt um eine Wiederbelebungssituation oder einen Schwerstverletzten geht. Ja, die Anteil, die gibt's, ja, der Anteil ist aber sicherlich unter 5%, wo es wirklich ganz dramatisch zugeht.
Also nicht jeder, der zu Ihnen kommt, landet automatisch im Schockraum.
Nee, man kann, wir haben ja ein Ersteinschätzungssystem, ja, wo wir letzten Endes initial, wenn der Patient zu uns kommt, ja ein bisschen sortieren müssen, ist jemand vital bedroht, also lebensgefährlich erkrankt oder hat das Ganze ein bisschen Zeit. Das ist bei uns fünfadrig, das ist eigentlich weltweit gängig. Da gibt es in Deutschland zwei verschiedene Systeme, wir benutzen eins davon. Und da kann man so über einen dicken Daumen sagen, dass 50% der Patienten eine normale Dringlichkeit haben. Das heißt, auch wenn es ein bisschen länger dauert, nicht befürchten müssen, dass sie gesundheitlichen Schaden davon tragen.
Wir werden das alles noch ausführlich besprechen. Jetzt wollen wir Sie erst mal ein bisschen kennenlernen. Was hat Sie im Grunde genommen zur Notaufnahme geführt? Vermutlich erst mal ganz normal ein Medizinstudium?
Klar, im Medizinstudium, ich habe Zivildienst gemacht, schon im Rettungsdienst. Da gab es schon, weil der Notarztwagen an der Notaufnahme stationiert war, natürlich ein enges Bezugsfeld. Und das hat mich von jeher fasziniert. Habe mich dann nach dem Medizinstudium für eine Laufbahn der Innenmedizin entschieden, über ein Krankenhaus der Grundversorgung, ja, alles kennengelernt und habe mich dann sehr schnell spezialisiert Richtung Kardiologie, Notfallmedizin, Intensivmedizin, Notarzt unterwegs sein und dann im Verlauf der Entwicklung letzten Endes für die Notaufnahme entschieden, als das so Anfang der 2000er ein Thema wurde, dass Notaufnahme eben auch eigenständig ist, dass das nicht nur an den Kliniken angegliedert ist, sondern zentral zusammengefasst werden muss. Einfach Attraktivität ist dadurch gegeben, dass ein sehr buntes Spektrum eben gegeben ist aus vielen verschiedenen Disziplinen und man interdisziplinär und interprofessionell eben arbeiten kann.
Heißt, man kann so ein bisschen sagen, von klein auf schon Blaulicht im Blut gehabt, so ein wenig?
Ja, ist letzten Endes so, ja.
Also so der Zivildienst dann auch der Türöffner gewesen zu sagen, ist genau mein Ding.
Ja, es war vorher schon so, dass die Idee war, das kannst du und das willst du auch machen. Und das hat sich dann wie ein roter Faden durchgezogen.
Jetzt reden wir doch mal über die ganze Notaufnahme. Zentrale Notaufnahme, jeder hat eine klare Vorstellung. Es ist das, wo ich hingehe, wenn es bei mir persönlich wirklich brennt, ich nicht weiter weiß. Und da sind ja nicht nur Sie als Chefarzt, sondern da ist natürlich auch ein ganzes Team. Mhm. Wie viele Leute haben Sie da unter sich?
Also letzten Endes ist es so, dass es drei große Fachdisziplinen gibt, die in der Notaufnahme praktisch permanent vertreten sein müssen, weil immer wieder Patienten kommen, die diesen Fachdisziplinen zuzuordnen sind. Das ist die Innere Medizin, die Neurologie und die Unfallchirurgie. Alle anderen Fachdisziplinen werden praktisch auf Zuruf dazu gerufen. Wichtig ist, neben dem, was ich vorhin zur Dringlichkeitseinschätzung gesagt habe, dass man natürlich auch eine Idee bekommt, wer kann den Patienten denn sinnvoll behandeln, mit einer Fachabteilungszuordnung. Und da ist es so, dass im Schichtbetrieb aus der inneren Medizin halt immer jemand da ist, aus der Neurologie immer jemand da ist und aus der Unfallchirurgie. Das sind die Menschen, die rein rotieren in die Notaufnahme. Vom Kernteam her habe ich 4 Oberärzte, die sind interdisziplinär aufgestellt mit gewissen Schwerpunkten Richtung Unfallchirurgie, Anästhesie und innere Medizin und ansonsten das Pflegepersonal, die eben auch interdisziplinär arbeiten in allen Bereichen. Ja, das sind, ja, wenn man das in Vollkräften rechnet, 31 Vollkräfte, das sind natürlich viel, viel mehr Menschen, weil wir auch viele haben, die eben nur einen Anteil haben, also keine volle Arbeitsstelle.
Das heißt, Sie haben die wichtigsten Vertreter immer vor Ort und alles andere, was Sie brauchen, also wenn jetzt jemand kommt, der hochschwanger ist, dann holen Sie sich halt jemanden aus der Gynäkologie dazu, etc., etc.
Also Schwangere mit Problemen werden ab der 22. Woche über den Kreißsaal versorgt, aber ansonsten genauso. Ja? Wenn jemand mit neurochirurgischen Problemen kommt, wirbelsäulenchirurgischen Problemen, gynäkologischen Problemen, dann werden die Fachleute hinzugezogen.
Jetzt haben Sie mir im Vorfeld noch notiert, dass Sie aus einer sogenannten No-Fame-Abteilung stammen, Ihrer Meinung nach. Also da, wo jetzt wenig Glamour und Berühmtheit zu holen ist. Aber jetzt haben wir am Anfang schon dieses natürlich sofort in den Sinn kommende Beispiel mit Emergency Room gehabt. Aber dennoch sind Sie der Meinung, Sie sind nicht diejenigen, die dann Glanz und Gloria abbekommen.
Jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern es ist einfach so, wir können natürlich keine Herzkatheteruntersuchung machen, wir können keine Aneurysmata im Kopf klippen oder keine Knochen operieren. Das können die Fachabteilungen alles viel, viel besser als wir. Wir sind halt die, die den ersten Aufschlag machen und dafür sorgen, dass die Patienten eben richtig gebahnt werden, einmal zeitgerecht und fachlich richtig. Das ist jetzt erstmal nichts, was Klemmer verbreitet, ja. Und das Beste ist immer, wenn man als Notaufnahme praktisch erstmal ja kein Staub aufwirbelt, unsichtbar bleibt im Sinne von, dass alles gut und rund läuft. Ja, weil man hat natürlich ein hohes Potenzial, dass bei 80, 90 Patienten am Tag da die Dinge auch mal nicht so rund laufen könnten und das muss man eben verhindern.
Damit sind Sie in der gleichen Situation wie vielleicht auch der Sanitäter oder der Ersthelfer. Das heißt, Sie bekommen einen Patienten in einer kurzen Phase zu sehen und danach ist er weg, ohne dass Sie vielleicht wissen, wie das Schicksal dieses Menschen weiter aussieht. Bleibt man da so ein bisschen dran? Fragt man nochmal nach? Oder ist es was, was man in einzelnen Fällen macht? Oder haben Sie so einen Durchsatz, dass Sie sagen, ich tue, was ich kann und dann ist die Sache für mich auch erledigt?
Also es ist jetzt nicht so, dass man jeden Patienten nachverfolgt, aber durchaus sich natürlich für interessiert, was wurde draus. Das ist ja auch im Sinne der Qualitätssicherung sinnvoll und wichtig. Hat man da richtig gelegen? Wie hat sich der weitere Verlauf gestaltet? Und da gibt's auch mit den Kliniken einen regen Austausch. Da gibt's fest etablierte Zirkel, wo man eben sich die Fälle betrachtet, wo es überraschende Entwicklungen gab, wo die Ersteinschätzung eben anders war als das, was am Ende, wie der Verlauf sich gestaltet hat, ob es da Dinge gibt, die man eben besser machen kann oder anders machen sollte. Also das auf jeden Fall, das findet statt.
Schwerpunkte Ihrer Arbeit, wir haben es gerade eben schon gehört, ist im Endeffekt das, dass Sie die Leute an der Tür empfangen und dann quasi so weit fit kriegen oder fit halten, dass sie weiter behandelt werden können.
Also die Aufgabe des Notfallmediziners ist erstmal erst einschätzen. Das heißt, wie dringlich muss ich ihn behandeln, diagnostizieren, eine Notfalltherapie etablieren und disponieren. Darunter versteht man eben zu entscheiden, muss bleiben oder kann ambulant behandelt werden. Und wenn er bleiben muss, muss auf eine Intensivstation, kann auf einer Allgemeinstation versorgt werden oder auf einer Intermediate Care, also so ein Zwischending zwischen Intensiv- und Allgemeinstation. Und dazu nutzen wir natürlich eine Menge Tools. Neben Anamnese ist natürlich extrem wichtig, körperliche Untersuchungen, aber auch apparative Untersuchungen. Wir haben eine Röntgenabteilung, die in der ZNA praktisch integriert ist. Das ist ein Segen. Das haben wenig Kliniken. Auch in denen ich bisher gewesen bin, war das nicht so optimal organisiert wie hier in dem Neubau. Und die Sonographie nutzen wir halt extensiv. Ja. Das heißt, bettseitig gucken wir uns das Herz, den Bauch, die Gefäße an. Und da kann man schon sehr, sehr viel richtig und gut bahnen.
Jetzt bin ich über ein Wort noch gestolpert, neben dem No-Fame in der Vorbereitung, nämlich über das Wort Triage. Ein Wort, das, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten relativ wenig gesagt hat vor dem letzten Jahr. Inzwischen für viele Menschen ein absolutes Schreckgespenst. Das ist nämlich diese Vorstellung davon, dass ein Mediziner quasi Menschen in Klassen einteilt. Sie haben es schon so angerissen vorhin, wer zuerst behandelt werden muss. Das heißt jetzt nicht, dass sie Leute auf dem Gang liegen lassen, aber das bedeutet schon, dass sie natürlich sagen müssen, wenn jetzt jemand mit dem schlimmen Männerschnupfen in die Notaufnahme kommt, wartet er länger als derjenige, bei dem das Blut stoßweise aus der Ader läuft.
Also der Begriff Triage ist ja ein Begriff aus der Feldmedizin, wo man eben sagt, wir haben auch Menschen, die wir eben nicht behandeln, weil andere viel, viel schneller drankommen müssen. Unter Inkaufnahme, dass da auch mal Menschenleben verloren gehen. Das ist so in der Notaufnahme überhaupt nicht gemeint, sondern der bessere Begriff ist medizinische Ersteinschätzung. Da geht es darum, zu priorisieren. Und das wird ja jeder, denke ich, einsehen, wenn klar ist, ich habe eine nicht so hohe Behandlungsdringlichkeit und es kommt ein Schwerverletzter, ein Schwererkrankter, dass der zuerst drankommen muss. Das ist, leuchtet, glaube ich, jedem ein. Und das verbirgt sich hinter dem Begriff in Anführungsstrichen Triage. Die Systeme heißen halt auch Manchester Triage System zum Beispiel. Aber medizinische Ersteinschätzung ist besser. Und das haben wir auch auf dem Raum draufstehen. Da steht eben Ersteinschätzung und nicht Triage. Es braucht keiner Sorge zu haben, dass er nicht angeguckt wird, nicht ärztlich angeguckt wird.
Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden.
Auf der anderen Seite häufen sich ja diese Meldungen und das beschäftigt uns in den Medien auch schon seit, ich möchte fast sagen, Jahren. Vor allem dahingehend, dass man immer wieder hört, dass die Notaufnahmen quasi schon von Patienten in Anführungszeichen verstopft werden, weil viele Leute in unserer heutigen Zeit eher der Meinung sind, unter der Woche passt mir nicht so gut und dann gehe ich halt mit meiner Erkältung am Sonntagvormittag nach der Kirche mal in die Notaufnahme, weil da ist ja jemand da und wartet auf mich. Ein Phänomen, das Sie auch im Leopoldina erleben?
Also es ist schon so, dass über die letzten Jahre, und da überblicke ich schon einen relativ langen Zeitraum, der Anteil an Patienten, die sich eben vorstellen, die jetzt nicht im eigentlichen Sinn ein medizinischer Notfall im Sinne Gefahr für Leib und Leben sind, das hat unterschiedliche Gründe. Zum Teil geht es da einfach darum, dass man es eben nicht besser weiß, wo man sich hinwenden soll. Zum Teil geht es auch darum, dass man körperliche Symptome nicht mehr so richtig gut einschätzen kann. Zum Teil spielt da auch Dr. Google eine große Rolle. Das heißt, wenn sie googeln, kommen sie am Ende immer zu zwei Dingen. Das eine bringt sie sofort um und das andere in den nächsten 12 Stunden. Und das macht eben Angst und dann stellen sie sich vor. Zum Teil, und das haben auch einzelne Studien gezeigt, gibt's auch so eine Komfortgeschichte im Sinne von andere Dinge haben auch 24 Stunden auf, dann nutze ich das jetzt mal und die können auch viel, viel mehr machen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Der Anteil, der ist da, den es gibt, mit dem muss man leben, aber dafür hat man einmal die Ersteinschätzung, das ist der eine Punkt. Und das bedeutet ja auch nicht zwangsläufig, dass man mit alles, was man zur Verfügung hat, zum jetzigen Zeitpunkt machen kann, sondern man muss eben abschätzen, welche Ressourcen brauche ich. Und wenn die halt nur gering sind, dann kann man Patienten beruhigen und das Ganze dann auch eben ein bisschen schlanker halten.
Natürlich eine unglaubliche Gratwanderung, weil einerseits erlebt man ja immer wieder, dass Menschen mit akuten Schlaganfallsymptomen erstmal zu Hause abwarten, ob es am nächsten Tag besser ist. Das kann fatal sein. Auf der anderen Seite hat man natürlich, wie Sie es eben geschildert haben, den Menschen mit Männerschnupfen, der dann mal bei Google nachgeschaut hat und weiß, das Leben geht jetzt zu Ende, er braucht jetzt eigentlich einen Hubschrauber. Also zwischen diesen zwei Polen bewegen sie sich ja irgendwo.
Das hat sich in den Jahren nicht wirklich verändert. Ja, das ist schon immer so. Und da gibt es natürlich zwei Haltungen. Das eine ist zu meinen, man müsste das jeden Tag thematisieren und sich daran abarbeiten. Und das andere ist, dass man sagt, ja, das ist so. Und das gehört zum Geschäft. Und das lohnt nicht. Also es lohnt, aufmerksam drauf zu machen. Und es lohnt auch, klar zu machen, was man macht und wozu man da ist. Aber man wird damit nicht alle erreichen.
Grundsätzlich kann man sagen, für Menschen, die Beschwerden haben, auch am Wochenende, die jetzt nicht akut ein Notfall sind, gibt es die Bereitschaftsdienste und vor allem auch diese ärztlichen Bereitschaftspraxen, an die man sich wenden kann. Das heißt, man kann eigentlich die Rettungsleitstelle kontaktieren und die verweisen einen dann an so eine Stelle.
Also immer dann, wenn man denkt, das wäre was, wo ich eigentlich sonst zum Hausarzt gehen sollte, dann ist die 116 117 eine ganz gute Telefonnummer. Die sind auch mittlerweile mit dem Ersteinschätzungssystem ausgestattet. ESMED heißt das. Da gibt es dann auch einen Tipp am Ende. Geh direkt in die Notaufnahme, ruf einen Rettungswagen oder nee, das reicht am Montag beim Hausarzt oder geh in die ärztliche Bereitschaftspraxis. Das immer dann, wenn man den Eindruck hat, oh, das ist ganz akut entstanden, es spielt Luftnot, starke Brustschmerzen eine Rolle, eine Veränderung des Bewusstseinszustands, dann ist es nicht sinnvoll, primär anzurufen, wobei 116 117 einen auch weiterleitet, ja, auf die 112, wo man dann eben mit der Rettungsleitstelle Kontakt aufnehmen kann und dann Rettungsdienst disponiert wird.
Das heißt, man kann vielleicht festhalten, und wir haben das schon öfter in Podcasts auch mit Ihren Kollegen thematisiert, wenn man diese klassischen Symptome, die man überall rausbekommt, die wir auch schon ganz oft, die haben Sie auch gerade eben so angerissen, wie für einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, eine ähnliche Erkrankung hat, dann gilt einfach nur 112, Notarzt rufen. Selbst wenn sich dann danach rausstellt, es war was anderes, wird Ihnen in diesem Fall keiner böse sein. Und da kommt auch keine Riesenrechnung auf Sie da draußen zu. Das ist alles safe. Wenn ich was anderes habe, empfiehlt es sich einfach vielleicht nochmal nachzufragen, bevor ich die Pferde völlig scheu mache. Wenn ich überhaupt nicht weiß, was los ist, 112. Kann man es so zusammenfassen?
Kann man so zusammenfassen. Man geht jetzt mit der 116, 117 insofern kein Risiko ein, weil auch da ein bedrohlicher Notfall disponiert würde. Ja, also da heißt nicht, rufen Sie woanders an, sondern das wird dann eben auch durchgereicht.
Perfekt. Ja, und jetzt ist natürlich eine Frage, die einen dann immer noch umtreibt, die geht man selber zu Ihnen in die Notaufnahme, wenn es richtig eng wird, oder ruft man doch lieber den Rettungsdienst? Was ist die schnellere Variante?
Also das ist die Idee, selbst zu fahren, kann relativ schnell fatal sein.
Gibt ja die Leute, die sagen, ja, da hupe ich dann, mache Lichthupe und hänge noch ein Taschendrosselfenster und dann bin ich safe. Ne? Das ist
also
ein Trugschluss.
Also Beispiel akuter Herzinfarkt, 50% der Patienten. Also wenn Sie Kammerflimmern, eine lebensbedrohliche Rhythmusstörung, die Sie entweder innerhalb von 3 Minuten beseitigen oder eben nicht bekommen, dann können Sie noch so viel Lichthupe machen, dann ist das Leben zu Ende auf der Straße, ja, unter Umständen und der Inkaufnahme von Schädigungen von anderen. Keinesfalls machen. Rettungsdienst rufen, ja, weil bei den Dispositionszeiten sind die schnell vor Ort, nicht selber fahren. Ja, wenn man wirklich den Eindruck hat, das ist was lebensbedrohlich ist, primär über den Rettungsdienst.
Und dann gibt's natürlich die klassischen 5W-Fragen und. Aber das ist alles Dinge, die wir schon oft besprochen haben und die wir auch für Sie natürlich oder das Leopoldina ganz sicherlich auch auf seinen Internetseiten dann vorrätig hat. Ja, jetzt muss man Ihnen ja eine Lanze brechen dafür, dass Sie dann, aber wenn jemand zu Ihnen kommt und es schnell gehen muss, er auch vom Rettungsdienst angeliefert wird, wahnsinnig schnell reagieren können. Also ich kenne das aus der eigenen Familie. Mein Bruder war man jetzt, ich weiß nicht, ob er bei Ihnen persönlich war, aber der durfte Ihren Schockraum mal leider von innen sehen, weil er bei einem Arbeitsunfall es geschafft hat, sich gleich beide Beine gleichzeitig zu brechen. Und der spricht also in den höchsten Tönen von der Notaufnahme des Leopoldina Krankenhauses, weil ihm da wahnsinnig schnell geholfen wurde. Diese wirklich Fälle, wo es dann heftige Unfälle gibt, wie geht man damit um? Wie geht man mit dieser Belastung um? Wie kriegt man überhaupt raus, was da jetzt los ist?
Also das ist ein international etabliertes System. Das kommt aus den Vereinigten Staaten. Das ist ein Unfallchirurg gewesen, der mit seiner Familie verunglückt ist. Und der hat eben erleben müssen, das war schon in den 70ern, wie liederlich da die Versorgung war. Dahinter steckt eine prioritätenorientierte Versorgung von den Verletzungen. Und zwar trennt man sich da geht es jetzt nicht darum, dass man sich auf das stürzt, was augenscheinlich ist, sondern ganz konsequent über ABCDE vorgeht. A ist der Atemweg. Wenn der Atemweg nicht offen ist, ist es egal, ob es woanders klemmt. Man muss erst den Atemweg öffnen und den Atemweg sichern. Möglichst mit einfachen Maßnahmen. Halswirbelsäule-Stabilisierung bei Schwerverletzten ist wichtig. Kann sich jeder ausmalen. Motorradfahrer, der verunglückt ist, dass die Halswirbelsäule schnell geschädigt werden kann. B ist Breathing, die Atmung. Da geht es eben darum, ist die Lunge zusammengefallen, kann er noch richtig schnaufen und müssen wir ihm helfen mit Sauerstoff oder mit mehr. C, Circulation, der Kreislauf. Wie ist es mit Blutdruck? Gibt es größere Blutverluste, die man beseitigen muss? D ist die Neurologie, Disability, also Schädel-Hirn-Verletzungen zum Beispiel oder Verletzungen des Rückenmarks. Und E, Environment, darunter verbirgt sich Wärmeerhalt, Extremitätenverletzungen. Man geht nach diesem ABCDE-Schema vor, das macht schon der Rettungsdienst und die Übergaben laufen in der Regel auch so. Und so wird eben konsequent eine Stabilisierung vorgenommen dieser Patienten, sehr, sehr schnell, im Sinne eines Primary Survey, so nennt man das. Das Ganze wird unterstützt durch ein paar apparative Maßnahmen, wie zum Beispiel Ultraschall, wo man schaut, gibt es Hinweise für Blutungen in die Brusthöhle oder in den Bauchraum. Und das ist so effektiv, dass ich das mittlerweile auch im Bereich der konservativen Medizin, also Neurologie, innere Medizin, soweit durchgesetzt hat, dass man eben sagt, genau so wollen wir unsere Patienten versorgen. Dafür gibt es auch Zielzeiten, dass das Ganze eben in 5 Minuten abgeschlossen sein muss und man dann eben entscheidet, ja, wir haben jetzt noch Zeit, CT-Diagnostik zum Beispiel zu machen oder nee, wir müssen direkt in den OP, weil, was weiß ich, eine große Blutung im Bauchraum vorliegt. Diese Patienten werden in aller Regel vorab angekündigt. Wir haben da so ein Anmeldeboard, wo sie dann eben auch sehen, das ist ein roter Patient, also ein Patient, wo bei der Übergabe der Arzt und das ganze Team eben schon stehen muss. Und das ist dann eben nicht nur ein Arzt, sondern das sind dann halt mehrere Unfallchirurgen, die Anästhesie und andere Fachabteilungen, Neurochirurgie zum Beispiel, je nach Neurochirurg standardmäßig, aber andere Fachabteilungen, je nach Meldung des Verletzungsmusters. Und das funktioniert gut, das hat sich etabliert deutschlandweit, das wird auch standardisiert dann in erfasst, ja, wie war der Verletzungsmuster, wie ist das Outcome am Ende, wo steht man da als Klinik über ein entsprechendes Netzwerk.
Das heißt, das ist diese Hollywood-Situation, die wir alle eigentlich bei dem Wort Notaufnahme vor Augen haben. Da kommt irgendjemand mit Hubschrauber, mit Rettungswagen, sie stehen alle schon da, der Mann wird umgelagert und dann geht's in den Schockraum und dann arbeiten 10 Leute gleichzeitig. Wie viele Leute sind an so einem Patienten in so einem Moment?
Ja, sie brauchen Minimum 2 Pflegekräfte. Mhm. Sie brauchen 2 Chirurgen, einen Viszeralchirurgen, 3., einen Anästhesisten, 4., einen Neurochirurgen, 5. plus weitere. Also das ist jetzt mal das Basisteam, was ich da genannt habe.
Jetzt haben Sie von einer No-Fame-Abteilung gesprochen, aber im Grunde genommen sind Sie doch dann so ein bisschen die heimlichen Helden des Krankenhauses, weil Sie ja wirklich diesen Blick aufs große Ganze haben müssen. Sie müssen ja in jeder Disziplin so ein bisschen Ahnung haben.
Das ist halt genau der Entwicklung geschuldet, dass die Fachdisziplinen innerhalb der Fachdisziplinen nochmal Spezialisierungen erfahren. Und natürlich jemand, der irgendeine besondere Methode beherrscht, dass man dem jetzt nicht vorwerfen kann, dass er die ganze Breite und die ganze Tiefe seines Fachgebiets eben vorhalten kann. Und da ist es sinnvoll, interdisziplinär und interprofessionell eben unterwegs zu sein, wo man eben sagt, naja, in der Tiefe kann ich das nicht, ja, aber für die Notfallsituation und für den ersten Ausschlag stelle ich mich einfach breiter auf.
Reden wir mal ganz kurz über den Rahmen, den Sie für sich schaffen konnten. Sie haben den Bonus, dass Sie in einem Neubau untergebracht sind. 400 Quadratmeter ausgestattet. Also das ist so richtig, sind Sie da wunschlos glücklich?
Also die 400 sind jetzt auf 1600 aufgestockt worden.
Mein lieber
insgesamt.
Mann.
Und das ist natürlich toll, wenn man so eine Abteilung übernimmt und in neuen Räumlichkeiten unterkommen kann. Das war mir bisher nie vergönnt. Das waren immer irgendwelche Konstrukte, wo man versucht hat, dass der Prozess dem Beton folgt. Und da ist es eben anders. Das heißt, man hat eine Prozessbeschreibung und die baulichen Gegebenheiten folgen der ganzen Situation. Das ist sehr zukunftsweisend gebaut, auch dahingehend, dass es 2018 vom gemeinsamen Bundesausschuss ja nun auch eine Vorgabe gab, wie sowas aussehen muss, dass man auch zum Beispiel 6 Betten eine Aufnahmestation vorhalten muss. Das ist alles da gegeben und erlaubt auch, sich zukünftigen Vorgaben gut anzupassen. Ja, also ich bin da sehr zufrieden.
Das muss man natürlich auch festhalten. Das ist ja wirklich, wenn man die Region Main-Rhön betrachtet, man hat Sie, Man hat Bad Neustadt mit einer Stalk-Unit auch und man hat natürlich Würzburg. Aber sie müssen schon eine Riesenfläche betreuen im Grunde genommen.
Hat mich auch am Anfang im Rahmen der Bewerbungssituation beeindruckt, dass ich gelesen habe, Schweinfurt hat 50.000 Einwohner und das ist doch ein sehr, sehr großes Krankenhaus. Aber es ist eben genau, wie Sie sagen, der Tatsache geschuldet, dass der Einzugsbereich sehr, sehr groß ist.
Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden.
Jetzt haben Sie trotz allem, wir haben diese Schockräume schon angesprochen, davon genau zwei. Was ist denn jetzt, um mal den Teufel an die Wand zu malen, was ich mir auch so in der Vorbereitung überlegt habe, die sind beide belegt und dann kommt der dritte?
Ja, letzten Endes geht es natürlich darum, dass man sowas in einer bestimmten Raumsituation abbilden möchte. Dafür gibt es auch Vorgaben, wie groß er sein muss und was da drin stehen muss. Aber viel, viel wichtiger ist ja die Idee dahinter, wie so ein Patient versorgt werden muss. Und die können Sie in der kleinsten Hütte abbilden. Ja, da haben Sie vielleicht jetzt nicht das Material oder alles an Material und müssen nur hinter sich greifen. Und das braucht dann ein bisschen mehr Logistik. Aber viel, viel wichtiger ist das Konzept, ja, wie sie diese Patienten versorgen. Und da ist es am Ende wurscht, ob sie dann da im Schockraum sind oder in irgendeinem anderen Raum.
Das ist natürlich immer so das, was so jedem, glaube ich, dann auch wieder vorschwebt. Ich weiß, ich komme halt mit ganz vielen Filmklischees, aber es ist einfach so ein Thema, wo es, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute sehr greifbar wird, weil das jeder so vor Augen hat. Also Großschadensereignisse. Wenn jetzt, wir leben in einer Gegend mit wahnsinnig vielen Autobahnen, ne? Jetzt das Kernkraftwerk ist aus, da wird nichts mehr passieren, gut, das ist immer safe, aber jetzt ebenso diese ganze Sache, wir hatten vor einigen Jahren mal einen sehr größeren Unfall auf der A71, war es glaube ich damals, wo zahlreiche Autos ineinander gefahren sind, also solche Dinge, wenn so oder irgendein Bus verunglückt oder so, sind Sie auf solche Sachen, trainieren Sie sowas, sind Sie auf sowas vorbereitet?
Also das ist natürlich ein Thema für jede Notaufnahme, für jede größere Notaufnahme. Großschadensereignisse und Massenanfall von Verletzungen. Da haben wir eine Arbeitsgruppe, die sich eben dazu auch Gedanken gemacht hat, wie organisieren wir das? Weil sie können natürlich nicht mit den Tools, mit denen sie sonst den Regelbetrieb machen, so ein Ereignis abarbeiten. Sie müssen sich im Vorfeld erstmal überlegen, wie viel rote Patienten, gelbe und grüne Patienten können Sie überhaupt betreuen. Sie müssen sich Gedanken darüber machen, in welchen Räumlichkeiten machen Sie das. Und Sie müssen vorbereitet sein, wo ist denn das Material, wer räumt das dahin und wie funktioniert das. Da haben wir ja unseren Brandschutzbeauftragten in Wiener, mit dem wir da intensiv in Kontakt sind und haben uns da auch räumlich jetzt so aufgestellt, dass wir im Eingangsbereich, im Bereich der rettungsdienstlichen Zufahrt, einen eigenen Raum geschaffen haben, wo wir dieses Material vorhalten. Und das wird auch beübt werden. Ja, da sind wir gerade dabei, die Voraussetzungen auch zu schaffen, dass man, ja, wie man das Ganze auch administrativ bearbeitet, weil das kann oder das braucht einfach ein schlankeres Management, ja, weil es am Anfang ja darum geht, dass sie viel mehr Patienten bekommen und die Manpower und die Logistik dahinter so ein bisschen dahinterherhinkt, dass sie möglichst schnell wieder in eine Individualbetreuung kommen.
Jetzt sind wir ja nicht erst seit Zeiten einer Pandemie, die wir erleben, in der Situation, dass natürlich auch Hygiene eine Riesenrolle spielt. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei Ihnen kommen die Menschen eben an, wie sie gerade aus dem Leben gerissen werden. Oft natürlich auch mit Wunden, vielleicht aber auch einfach mit einer unklaren Diagnostik, wo man nicht weiß, das kann jetzt alles sein, eben vom normalen Schnupfen bis zu einer wirklich schwierigen Virusgeschichte, wo man bis zu einer Tropenkrankheit vielleicht, wenn irgendjemand aus einem afrikanischen Land zurückkommt, gab es vor einigen Jahren einen Fall am Mission Würzburg, weiß ich noch, wo es Pressekonferenzen ohne Ende gab, wo Menschen isoliert werden mussten, etc. etc. Das ist natürlich zum einen eine Sache für Sie vom Selbstschutz, kann ich mir vorstellen. Zum anderen aber auch natürlich ein Problem. Kann Ihnen ein Patient, der so einfach unvorbereitet reinkommt, den halben Laden lahmlegen, weil Sie erst mal desinfizieren müssen?
Also da gibt's nicht erst seit Corona natürlich eine erhöhte Aufmerksamkeit. Im letzten Jahrzehnt gab's ja ständig irgendwelche besonderen Ereignisse. H1N1, Schweinegrippe, dann EHEC und so weiter. sodass die Damen am Empfang schon so weit vorbereitet sind, dass man eben, wenn jemand fiebrig ist oder eine Infektionserkrankung hat, da sehr, sehr schnell schalten und jemand auch mit einer Maske ausstatten. Mhm. Und wir sind glücklicherweise in der Lage, dass wir auch die räumlichen Voraussetzungen dafür haben, so jemand sofort isoliert unterzubringen. Sogar so weit, dass wenn wir das im Vorfeld wissen, zum Beispiel rettungsdienstlich zugeführte Patienten mit hochkontagiösen Erkrankungen praktisch von außen in die ZNA direkt in dieses Zimmer gebracht werden könnten mit einem entsprechenden Barriereschutz. Da sind wir im Neubau richtig gut aufgestellt diesbezüglich. Also die Aufmerksamkeit bezüglich dieser Erkrankung, die besteht absolut, aber auch die Möglichkeit, da getrennte Wege zu etablieren und unter Covid war, ist das jetzt auch entsprechend, dass wir sehr früh die Wege bei einem entsprechenden Verdacht eben auch trennen konnten. Ja, das heißt, räumlich woanders eine Unterbringung gewährleisten konnten.
Haben Sie eigentlich so eine Art Saisongeschäft? Das habe ich im Vorfeld auch überlegt. Also ich meine, wir zeichnen dieses Interview an einem Tag auf, egal wann Sie das jetzt hören, an einem relativ schönen Tag des beginnenden Frühlings mit viel Sonnenschein. Das heißt, die ersten Motorradfahrer scharren um diese Jahreszeit wieder mit den Hufen und heißt es für Sie auch, jo, jetzt werden die Schichten wieder länger?
Also ja, es gibt natürlich saisonale Unterschiede. Es gibt aber umgekehrt, auch wenn es einzelne Ausreißer gibt, eine relativ gute Planbarkeit in der Notaufnahme. Das heißt so, wie die Patienten kommen, zu welchen Zeiten die kommen, das können sie ganz gut übereinander legen und auch entsprechende Personaleinsatzplanung machen.
Natürlich. Das verblüfft mich jetzt, wenn ich da kurz einhaken darf. Ich dachte, Sie sind die Abteilung, wo eben überhaupt keine Planbarkeit drin ist.
Planbarkeit meine ich mehr im übergeordneten Sinn. Ja, das heißt, Sie haben eine Patientenrange von bis pro Tag und die verteilt sich in der Regel zweigipflig. Das sieht doch relativ ähnlich aus, ist der eine Punkt. Aber natürlich gibt es das Busunglück und die besonderen Umstände und es gibt Glatteis und es gibt gutes Wetter und Beginn der Motorradsaison, dass sich gewisse Dinge eben auch häufen. Planbarkeit eher, wenn Sie sich retrospektiv anschauen, wie sah es denn im letzten Jahr aus? Und das ist ganz wichtig für die Personaleinsatzplanung. Es ist eine Feuerwache, ja, das heißt, weil in den Nächten dann mal weniger los war, können Sie nicht auf Personal verzichten, ja, weil Sie immer damit rechnen müssen, dass irgendwas passiert. Aber dass man gar nicht planen kann, das stimmt nun auch nicht.
Kann es passieren, dass Sie einen Patienten bekommen, wo Sie sich denken, ach Gott, nee, bitte nicht. Also so sage ich mal, einer, der halt jetzt deutlich einen über den Durst getrunken hat an Silvester und Ihnen dann erstmal das erste Aufnahmezimmer vollbricht oder so. Gibt es da schon so Momente, wo Sie denken, warum ich, warum du, warum machst du das?
Also davon habe ich mich eigentlich verabschiedet, ja, okay, im Laufe der Jahre, weil das keine Haltung ist, die da dienlich ist, ja. Das hilft einem nichts bei der Versorgung und von daher, ich habe es zum anderen Thema vorhin schon gesagt, würde ich mich damit nicht abarbeiten, ja. Das ist so, wie es ist, ja.
Man sieht aber jetzt gerade zum Beispiel wieder, und da sind wir wieder bei dem Filmklischee in amerikanischen Filmen, durchaus auch, dass es so eine Art Sicherheitsdienst in Notaufnahmen gibt. Das kann Ihnen ja auch passieren, dass jemand aufgrund von Alkohol, aufgrund von Drogen, aufgrund von einer psychischen Verwirrtheit oder einfach durch diese Ausnahmesituation auch eine Aggression entwickelt oder sich nicht helfen lassen möchte oder kann in dem Moment. Sind Sie da irgendwie gewappnet?
Also meistens ist es so, dass diese Probleme nicht aus völlig heiterem Himmel kommen.
Das heißt, da hat der Rettungsdienst schon seinen Spaß mit gehabt.
Entweder das oder das Ganze eskaliert sich verbal über einzelne Ereignisse dann noch. Ja, und da ist es wichtig, dass man professionell kommuniziert. Das ist das A und O, das ist das eine. Aber die Fälle, die Sie ansprechen, die gibt's halt auch, ja, wo das dann auch nichts mehr nützt, ja. Da werden wir uns jetzt mit einem speziellen Training nochmal wappnen, wo es einfach auch um Eigenschutz geht und um Hands-on, was machen, wenn es zum Äußersten kommt. Wir haben einen Notfallknopf, mit dem wir einen kurzen Draht zur Polizei haben. Die ist auch glücklicherweise ganz in der Nähe.
Ja, den Berg hoch sind sie da, ne?
Das geht schnell. Aber es gibt schon auch, es ist schon sinnvoll, dass man mal dokumentiert, wie das mit den Übergriffen, und da verstehe ich auch verbale Übergriffe, wie das quantitativ ist, um über solche Dinge nachzudenken, wie ein Sicherheitsdienst.
Ja, man hatte das Phänomen vor allem im Rettungsdienst immer öfter, und da gab es jetzt auch eine Studie über das Bayerische Rote Kreuz, angestoßen von Herrn Dr. Severin, der ja sehr bekannt ist als Notarzt, wenn auch schon etwas älter inzwischen. Und das scheint ja wirklich ein Trend zu sein, verrückterweise.
Das ist leider ein Trend, absolut unvorstellbar, ja, dass der Helfer da auch bedroht wird. Und es ist natürlich so, dass das, was im Rettungsdienst transportiert wird, 1:1 in den Notaufnahmen aufschlägt. Deswegen ist man da klug beraten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Haben wir jetzt jüngst die Tage gemacht, ja, und erheben entsprechende Ereignisse auch.
Jetzt wird der ein oder andere, der uns gerade zuhört, sagen, oh Gott, der arme Dr. Fischbach, wenn man das so hört, was hat er für einen schrecklichen Job? Aber es gibt bestimmt, kann ich mir vorstellen, noch unglaubliche Erfolgserlebnisse.
Also das in zweierlei Hinsicht, würde ich sagen. Das eine ist ganz individuell in der Patientenversorgung, dass das natürlich eine sehr dankbare Situation ist, weil es nicht... Wir müssen auch viel dokumentieren, aber wir sind vielleicht noch nicht so unter dem Druck, wie es andere sind. Was die administrativen Dinge angeht, ist das eine. Und das andere ist jetzt aus der Sicht des Notaufnahmemanagers, wenn man einfach sieht, es läuft gut. Ja, also der Abfluss funktioniert, Leute sind zufrieden, wir haben gute Entscheidungen getroffen. Das macht zufrieden, kann zufrieden machen.
Wie viel Mitleid, Mitgefühl kann man sich in Ihrem Job erlauben?
Also ich würde es nicht Mitleid nennen, aber Empathie kann man sich sehr viel, sollte man sehr viel mitbringen, sonst ist man irgendwann ausgebrannt, wenn man die nicht mehr mitbringt. Ja, ist essentiell wichtig, auch essentiell wichtig, um in diesen kritischen Situationen einen Zugang zu finden.
Ja, Sie haben ja auch mit Menschen zu tun, die unter Umständen auch unter Schmerzen leiden. Und Sie können aber vielleicht in manchen Situationen den Schmerz, wie Sie es vorhin geschildert haben, nicht als allererstes wegdrücken, sondern Sie müssen erstmal dafür sorgen, dass derjenige überhaupt die Situation packt. Das stelle ich mir schon auch belastend vor.
Absolut. Und gerade bezüglich des Themas Schmerzens oder bezüglich dieser initialen Situation ist ja nun das Wichtigste, was man am Anfang vermitteln muss, dass man sich um die Belange des Patienten kümmert, dass er jetzt hier sicher ist, ja, dass wir das Beste, was notwendig ist, für ihn tun werden. Und das schafft natürlich auch Entlastung.
Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden.
Vielleicht kann man auch mal über das sprechen, was man als Mensch tun kann. Ich möchte jetzt noch gar nicht Patient sagen, sondern jeder Einzelne von uns weiß ja im Grunde genommen nie, wenn er das Haus verlässt, oder muss das Haus noch nicht mehr verlassen, dass was passieren kann. Haushaltsunfälle sind ja auch mal ein Riesenthema. Kann man sich irgendwie vorbereiten? Gibt es irgendwie sowas, wo sich so der ideale Patient, der zu Ihnen kommt, hat der irgendwie einen Zettel im Geldbeutel, auf dem steht, pass auf, den ruf bitte an, wenn irgendwas ist, das ist meine Blutgruppe, die Medikamente nehme ich, oder sagen Sie, ach komm, hab mich gern, brauchst du nicht, müssen wir eh nochmal gegenchecken. Dann gibt's ja die Möglichkeit, bei diesen modernen Smartphones, wie wir sie alle mit uns rumtragen, irgendwelche Notfall-Apps etc. Ist sowas sinnvoll? Was würden Sie sich wünschen?
Also für den Notfall ein Ansprechpartner ist extrem wertvoll. Sagen wir mal, es gibt ja Dinge, die drängen sich auf. Sie haben einen Bruder angesprochen. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, was da zu tun ist, sondern das ist dann klar.
Wie klingelte mein Telefon, während ich oben Sendung hatte, war super. Ja. Fragen Sie nicht.
Aber es gibt natürlich eine Menge Patienten, und das ist ein zunehmender Anteil an Patienten, wo es gar nicht drum geht, was machen wir denn jetzt hier, oder was wäre denn medizinisch mal rein das Krankheitsbild betrachtet geboten, sondern ist das denn sinnvoll für diesen Patienten, dass wir das jetzt machen? Und noch viel wichtiger, Also erstmal gibt es eine Indikation, zum Zweiten, will er das überhaupt? Ja, ist das seinen Patienten will?
Riesenthema wahrscheinlich auch gerade in der Bevölkerungsstruktur, wo die Menschen immer älter werden. Ja. Und wo man vielleicht erlebt, dass jemand sagt, ich habe eine Patientenverfügung oder ich möchte dies oder jenes. Und da geht es ja auch um den ganz einzelnen Willen des Individuums, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird.
Und da ist es so, also erstmal muss man sagen, große Studie in deutschen Notaufnahmen, fast 1 Million Patienten. Der Anteil an 90-Jährigen und über 90-Jährigen hat in den letzten Jahren prozentual, nicht absolut, aber prozentual am größten zugenommen. Ja, das heißt, das sind natürlich Patienten, die man gerne in der Notaufnahme sieht. Und da ist es dann häufig auch in der Notfallsituation so, dass sie diese Themen, was will ich nicht, unter Umständen gar nicht besprechen können, ja, weil die Situation eben dazu nicht geeignet ist oder der Patient so schwer beeinträchtigt ist. Da ist es extrem wichtig, Menschen drumherum zu haben, die einem da Auskunft geben können. Wie ist denn der mutmaßliche Wille des Patienten? Da nützt es, erstmal ist es gut, eine Patientenverfügung zu haben, aber die trifft häufig die Situation nicht, die sie jetzt gerade vorfinden, ja. Und so ein dickes Buch können sie kaum ausfüllen, dass sie da jede Eventualität mit beschreiben. Deswegen ist es eigentlich viel wichtiger, dass man ganz individuell anhand der gegebenen Situation mit einem Vorsorgebevollmächtigen oder jemandem, der Auskunft geben kann, beschreiben kann, was hätte er sich denn jetzt gewünscht in der Situation? Das von daher, ja, das ist extrem wertvoll, ja, wenn man da Ansprechpartner hat.
In dem Zusammenhang vielleicht noch eine weitere Frage. Und wir wollen an der Stelle auch mal klarstellen, nicht jeder, der zu Ihnen kommt, ist sofort lebensbedrohlich erkrankt und kann sich nicht mehr selbst artikulieren. Ja. Aber vielleicht noch ein kleiner Schwenk zu dem Thema, weil das Ängste sind, die wir auch oft genannt bekommen, wenn wir solche Themen besprechen. Thema Organspendeausweis. Mhm. Wenn jemand zu Ihnen kommt, ist Organspender und ist schwerst verletzt nach einem Unfall, dann ist ja oft diese Angst da, auch Gott, wenn die in der Notaufnahme schon wissen, ich bin Organspender, wer weiß, dann machen die vielleicht nur noch halb so viel. Und da gibt's ja ganz diffuse Ängste, die, also das ist ja auch, vielleicht kann man die mal aus der Welt räumen.
Also das ist kein Thema für die Notaufnahme, ja, überhaupt keins. Das heißt, da wird Maximaltherapie gemacht, es sei denn, es ist was anderes besprochen oder es ist nicht medizinisch indiziert. Und das Thema Organspende ist ja eher ein Thema für eine intensivmedizinische Behandlung, wenn man nach Ausschöpfung aller Maßnahmen feststellen musste, dass der Hirntod eingetreten ist, dann ist das ein Thema oder kurz davor. Sicher kein Thema für die Notaufnahme. Da wird auch kein Organspendeausweis rausgekramt und irgendwas unterlassen. Also das schließe ich aus.
Ja, man kann an dieser Stelle ganz klar festhalten, ganz egal, ob jemand Privatpatient, Kassenpatient ist, keine Krankenversicherung hat oder Organspender. Wenn er zu Ihnen kommt, wird ihm erstmal geholfen und danach wird geguckt.
Genauso, ja.
Alles klar. Das ist, glaube ich, eine Beruhigung für viele Menschen, die uns gerade zuhören. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die Menschen werden älter. Das ist eine Sache. Wir haben Dr. Google angesprochen, der, glaube ich, vielen Medizinern graue Haare macht, weil sie einfach in der Situation sind, dass Menschen oft schon kommen und die Diagnose für sich selbst schon gefasst haben. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Und wir haben dieses gesteigerte Patientenaufkommen angesprochen. Jetzt haben Sie mir im Vorfeld noch gesagt, auch die Erwartungshaltung der Menschen hat sich gewandelt in den letzten Jahren. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, ich meine, das hatten wir vorhin ja auch schon mal gestriffen, der Punkt, dass es ja zum einen andere Vorstellungen gibt, wofür eine Notaufnahme da ist, ja, dass der Begriff Notfall eigentlich in unseren Augen denen vorbehalten ist, dass man sagt, es geht um Gefahr von Gesundheit, Leib und Leben, ja, dass man gesundheitliche Schäden zu befürchten hat, wenn man nicht schnell handelt. Und da ist natürlich schon auch die Erwartungshaltung von vielen, dass das, was zum Beispiel im ambulanten Bereich aus Sicht des Patienten nicht so schnell umgesetzt werden kann, wie er sich das wünscht, dass das jetzt in der Klinik gemacht wird, zum Beispiel. Ja? Also ich habe einen Termin für eine Magen-Darm-Spiegelung, aber so lange möchte ich nicht warten und dann gehe ich mal in die Klinik. Das ist so ein Punkt, wo man irgendwie sagt, das hat weder, also im Gesundheitssystem ist das problematisch, wenn man dem dann auch Vorschub leistet, schrägstrich, wenn man das dann immer einräumt, weil Das wird nicht so funktionieren, ist der eine Punkt. Und man darf nicht vergessen, es gibt andere, die einfach dringlicher behandelt werden müssen, weil die eben Schaden nehmen. Das verstehe ich unter der gestiegenen Erwartungshaltung.
Jetzt haben wir so viel Negatives durch die Gegend getrommelt. Gibt es denn auch so positive Momente? Kommt mal jemand zu Ihnen mit der klassischen Tafel Merci oder in Schweinfurt vielleicht eher mit dem Wurstkorb?
Auch das, das ist so. Und das wir haben gerade auch in der Corona-Pandemie immer mal wieder Anrufe von Gaststätten bekommen, die uns Pizza geliefert haben, aber auch sehr individuell und sehr persönlich abgehaltene Schreiben. Und das tut uns gut. Ja, das macht Spaß.
Ich habe das erlebt in Würzburg, meiner Heimatstadt. Da sind eben meine Brüder beim Roten Kreuz. Und die haben erzählt, dass der Rettungsdienst inzwischen so viele Süßigkeiten bekommen hat, dass sie A, Angst haben um ihren Body Mass Index. Zum anderen ist es so, dass sie es schon verschenkt haben an Kindergärten und ähnliche Einrichtungen, weil sie gar nicht mehr wussten, wohin damit. Aber es zeigt natürlich auch dieses doch irgendwo ein Stück weit die Anerkennung, was ja positiv ist dann irgendwo.
Ja, das ist, sagen wir mal, das ist natürlich auch Treibstoff für die Arbeit, ja. Unabhängig von jetzt Geschenken, aber die, das Dankeschön. Ja.
Gleichzeitig ist natürlich auch ein Treibstoff, der sich vorantreibt, das ständige Weiterlernen. Sie haben angesprochen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man Menschen einstuft, Patienten, die zu Ihnen kommen. Da gibt es immer wieder neue Prozesse. Das heißt, Sie haben ein permanentes Lernen dann auch bei sich in der ganzen Abteilung.
Also es gibt ich meine, die notfallmedizinische Community hat sich organisiert. So in den 2000ern ging das los. In der DGINA, der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin. Das ist interdisziplinär, interprofessionell aufgestellt. Und da geht es natürlich schon darum, wie sie ja neue Erkenntnisse schnell an den Mann und die Frau bringen. Und da gibt es ja auch mittlerweile mit elektronischen Medien und auch Erkenntnissen ganz gute Tools, wie man eben kurze Fortbildungen, kurze Veränderungen eben in den täglichen Alltag einfließen lassen kann. Weil wenn Sie mehr als 50 Mitarbeiter haben, dann werden Sie die nicht eine Stunde lang an irgendeinem Tag versammeln können, wenn Sie in der Notaufnahme tätig sind. Das braucht's aber auch mit der Fort- und Weiterbildung, weil die Medizin natürlich nicht stehen geblieben ist und wir in der Notaufnahme ja den ersten Aufschlag machen für die Fachkliniken. Das heißt, wir sind auch einfach, es gibt die Erfordernis, sich da einfach ständig fort- und weiterzubilden. Ja, das bleibt nicht stehen, auch das notfallmedizinische Wissen nicht.
Ist es jetzt unabhängig von Ihrer Position als Arzt auch gerade in diesem Pflege- oder Assistentenbereich was, wo das ein eigener Job ist?
Auch das, auch da hat sich eine Professionalisierung ergeben, analog, wie man eben Intensivpflegekraft werden kann, Anästhesie- und Intensivpflegekraft. Gibt es jetzt auch in der Notfallmedizin eine entsprechende Qualifizierung. Das war in den letzten Jahren für den einen oder anderen, der das schon sehr, sehr lange macht, erleichtert im Sinne von nochmal eine Fortbildung und eine Prüfung.
Aber ähnlich wie man es bei Sanitätern hatte.
Genau. Aber die jetzt da unterwegs sind, machen zweijährige, wirklich stramme Ausbildung über viele Bereiche. Und da haben wir auch einige, die machen das gerade. Die bringen natürlich dann auch eine ganze Menge wieder mit. Und da gibt es auch eine Menge Themen, die wir in Zukunft in der Notaufnahme noch etablieren werden. Das braucht aber eine Menge Know-how und da sind das natürlich wertvolle, ja, vielfältiger von Wissen.
Klingt nicht, als ob Ihnen langweilig würde in Zukunft. Jetzt haben wir hier in Schweinfurt auch immer wieder mit der integrierten Leitstelle zu tun, die gar nicht so weit weg ist. Es ist von uns nur zwei Straßen weiter. Durften wir auch schon verschiedentlich über die Schultern schauen, waren schwer beeindruckt. Das sind dann quasi auch direkte Kommunikationspartner für Sie, kann ich mir wieder vorstellen.
Haben wir einen guten Kontakt hin, ist wichtig, zur Ärztlichen Leitung Rettungsdienst, aber auch zur integrierten Leitstelle. Das ist ja gerade wichtig, wenn Sie, und das gibt's immer auch mal wieder in Notaufnahme, in Überlastsituationen kommen, dass man da eben an der Stelle sinnvoll verteilt, wo das eben möglich ist. Da sind wir gerade dabei, auch ein entsprechendes System der Rückmeldung zu etablieren, dass man eben signalisiert, wie sieht jetzt gerade hier die Last aus in der Notaufnahme, weil die Rettungsleitstelle natürlich nur die disponieren kann, die rettungsdienstlich zugeführt werden können, aber keinen Blick haben, wer kommt denn
da. Was bei Ihnen auf den Gängen wirklich los ist. Ne? Jetzt gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, das geht einfach nicht mehr hier bei uns in Schweinfurt oder wo Menschen direkt woanders hingebracht werden. Man hatte immer dieses Beispiel, wenn man, was man immer hofft, dass nie passiert, ein Unfall in der Industrie ist, wo es an der Hand kompliziert wird, werden Leute oft nach Nürnberg geflogen oder wenn jemand eine schwere Brandverletzung hat etc.
Gut, Brandverletzte werden ja ohnehin rettungsdienstlich anders disponiert, ab einem gewissen Schweregrad über die Hamburger Leitstelle. Ansonsten gibt es natürlich schon spezielle Erkrankungen, wo man eine Verlegung dann generieren muss. Zum Beispiel zum Bereich der inneren Medizin, wenn Sie Schlagadererkrankungen haben mit einem Schlagadereinriss, dann ist das was, also im Bereich der Brustkorbschlagader, das müssen Sie herzchirurgisch versorgen lassen. Das geht natürlich bei uns jetzt vor Ort nicht. Oder auch größere Hals-Nasen-Ohren-Probleme, das sicherlich auch. Ja. Also wenn Sie im Rahmen der schwerverletzten Versorgung jemanden haben, der Mund-Kiefer-Gesichtsbereich da ein Riesenproblem hat, dann ist das unter Umständen dann auch mit einer Verlegung verbunden.
Gibt es denn jetzt unabhängig von der Schwere der Verletzung Fälle, die Ihnen so im Gedächtnis bleiben? Sind es bestimmte Menschen? Sind es besonders kuriose Sachen? Gibt es da irgendwas?
Ach, da gibt es schon einige Patienten, insbesondere dann natürlich die besonders kritischen, ja, und auch die, die in Wiederbelebungssituationen geraten sind. Wenn man die dann später durch die Tür kommen sieht, an diese Fälle erinnert man sich schon. Ja.
Und vielleicht auch in der verrückten Situation, dass die Menschen sich gar nicht an Sie erinnern können, weil sie es in der Situation nicht wahrgenommen haben.
Deswegen auch so ein bisschen No Fame, aber das ist an der Stelle ja nicht schlimm. Ja.
Zweifellos. Ja. Also super interessant. Ich danke Ihnen für diese Stunde. Es war hochinteressant, sehr, sehr spannend. Und vielleicht um am Schluss das Bild nochmal gerade zu rücken, wie viel Prozent sind denn jetzt die ganz harten Fälle, über die wir jetzt natürlich typisch Medien so viel gesprochen haben?
Also in den Kategorien Rot haben Sie so 2-3% an Fällen, ja, um das klar zu sagen. Dann gibt es noch die Orangen, das ist so Dringlichkeit bis 10 Minuten, sollte innerhalb von 10 Minuten vom Arzt gesehen werden. Das sind so die kniffligeren, aber Emergency Room sind wirklich 2-3%.
Also überschaubar. Gibt es irgendein Gartengerät oder ein Handwerkszeug, von dem Sie jetzt sagen würden, liebe Region Main-Rhön, wenn ihr mir gerade zuhört, lasst die Finger von der Stichsäge oder von der Bohrmaschine oder vom Hammer?
Kann mit der Stichsäge arbeiten oder auch mit der Kettensäge, aber man sollte geschult sein diesbezüglich. Ja, da habe ich zu viel gesehen. Ja.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke. Ja.
Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt's zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.